Psychologie fürs Klassenzimmer. Forschung zu Schule und Unterricht, die jede Lehrerin und jeder Lehrer kennen sollte. Ein Podcast mit Benedikt Wisniewski.
Ich begrüße Sie zur 10. Folge von Psychologie fürs Klassenzimmer und freue mich, dass Sie wieder zuhören. Im Jahr 1921 veröffentlichte der Psychiater und Psychoanalytiker Hermann Rorschach ein neuartiges psychodiagnostisches Verfahren. Bei diesem Verfahren werden den Versuchspersonen zufällig entstandene symmetrische Tintenkleckse gezeigt und sie sollen angeben, was sie in diesen Klecksen sehen. Aus den Antworten soll dann auf Eigenschaften geschlossen werden können. Die Annahme ist, dass spezifische Eigenschaften und Vorerfahrungen von Personen beeinflussen, was sie im Zufallsbild erkennen. Zeitsprung. Im Jahr 2009 veröffentlichte ein neuseeländischer Bildungswissenschaftler eine Zusammenfassung des Forschungsstandes zur Beeinflussung von Leistungen von Schülerinnen und Schülern. Was er nicht ahnen konnte, seine Forschungsergebnisse wurden für Bildungspolitikerinnen und Politiker, Journalistinnen und Journalisten und leider auch für Lehrerinnen und Lehrer zu einem Art Rorschach-Test der Pädagogik. Für viele sind sie nicht viel mehr als ein Zufallsbild, entstanden aus Informationsfetzen und Slogans. Ihre persönlichen Vorerfahrungen, subjektiven Alltagstheorien und Meinungen finden sie aber trotzdem darin wieder.
Worum geht es in dieser Folge?
Es geht in dieser Folge um eine Synthese von Meta-Analysen des bereits erwähnten neuseeländischen Bildungswissenschaftlers. Sein Name ist John Hattie und er veröffentlichte im Jahr 2009 die Monographie Visible Learning, auf Deutsch Lernen sichtbar machen. Im deutschen Sprachraum spricht man häufig einfach von der Hattie-Studie. Visible Learning ist eine Zusammenfassung des Forschungsstands zur Wirkung von 138 verschiedenen Einflussfaktoren auf Leistungen von Schülerinnen und Schülern. Im Educational Supplement der renommierten Tageszeitung The Times wurde Visible Learning als heiliger Gral der Bildungsforschung bezeichnet und auch sonst wurde bei der Rezeption nicht an Superlativen gespart. Wenn die Rezeption von Visible Learning der letzten 13 Jahre eines gezeigt hat, dann ist es das vorher genannte Rorschach-Phänomen. Viele finden das, was sie eh schon glaubten zu wissen, obwohl es gar nicht Aussage des Textes ist, wieder. In vielen Fällen fühlen sich Personen sogar in pädagogischen Ansichten bestätigt, deren exaktes Gegenteil im Text zu finden ist. Das liegt auch daran, dass das fast 400-seitige Werk randvoll mit Informationen ist. Diese Fülle an Informationen in 20 Minuten zu besprechen, ist eigentlich unmöglich. Lassen Sie uns loslegen.
Warum sind diese Forschungsergebnisse für Lehrerinnen und Lehrer interessant?
Lehrerinnen und Lehrer sollten die Forschungsergebnisse kennen, weil diese im Bildungsdiskurs bis heute allgegenwärtig sind. Begründungen von pädagogischen Ideen, Prinzipien oder Entscheidungen beginnen häufig mit den Worten nach Hattie. Und in vielen Fällen folgt dann eben eine Aussage, die mit Hatties tatsächlichen Aussagen wenig oder überhaupt nichts zu tun hat. Wild wird teilweise mit kleinen Ds herumgeworfen, die Abkürzung für eine Art der Effektstärke, und dies geschieht in unzähligen Fällen, ohne dass die betreffenden Personen überhaupt genau wissen, was eine Effektstärke ist, geschweige denn, worauf man bei der Interpretation dieser statistischen Größe achten muss. Für Lehrerinnen und Lehrer ist es aus meiner Sicht wichtig, Aussagen des Musters nach Hattie ist es so oder die Effektstärke von X ist nach Hattie so und so hoch einordnen zu können. Da diese wohl jeder Lehrerin und jedem Lehrer regelmäßig begegnen, lohnt es sich, einen kritischen Blick auf Hatties Megastudie zu werfen. Getreu dem Motto, Missverständnisse sichtbar machen.
Was wurde genau erforscht?
Was Meta-Analysen sind, haben Sie bereits in Folge 8 erfahren. Meta-Analysen fassen einzelne Studien zusammen. John Hattie fasste Meta-Analysen noch einmal zusammen. Er suchte systematisch nach Meta-Analysen, in denen Effekte auf Leistungen von Schülerinnen und Schülern untersucht wurden und ordnete diese nach dem jeweiligen Einflussfaktor. 138 solcher Einflussfaktoren fand er in über 800 Meta-Analysen. Berücksichtigt wurden hierbei Merkmale von Schülerinnen und Schülern, des häuslichen Umfelds, der Schule, der Lehrpersonen, der Lehrinhalte sowie des Unterrichts. Hetty fasste nun die Ergebnisse der einzelnen Meta-Analysen zu jedem der 138 Einflussfaktoren zunächst einmal qualitativ zusammen. Visible Learning ist zunächst einmal ein qualitatives Review, also die Verdichtung, Einordnung und kritische Diskussion von Forschungsergebnissen, in diesem Fall von Meta-Analysen. Zusätzlich verwendete Hetty aber auch die quantitativen Daten aus den Meta-Analysen und fasste auch diese zusammen. Für jeden Einflussfaktor wird eine mittlere Effektstärke angegeben, und das sind die kleinen Ds als Abkürzung für ein Effektstärkemaß nach Jacob Cohen, das den Unterschied zwischen zwei Gruppen, manchmal auch zwischen zwei Messzeitpunkten in der Einheit der Standardabweichung angibt. Zur Veranschaulichung werden die Effektstärken in Visible Learning jeweils in Form eines sogenannten Barometers dargestellt. Zur Berechnung der Effektstärken wählte John Hetty einen sehr pragmatischen und methodisch nicht unproblematischen Weg. Er bildete nämlich aus allen Gesamteffektstärken der Meta-Analysen zu einem Einflussfaktor einfach jeweils das arithmetische Mittel. Dies ist übrigens der Grund, warum man von einer Synthese von Meta-Analysen und nicht von einer Meta-Meta-Analyse spricht. Bei letzterem Verfahren wäre die quantitative Zusammenfassung methodisch deutlich komplizierter. Das von Hetty gewählte Vorgehen bringt einige Nachteile mit sich. Vor allem die, dass wenn man quantitative Ergebnisse einfach mittelt, erstens die unterschiedliche Genauigkeit unterschiedlicher Meta-Analysen unberücksichtigt bleibt und zweitens Primärstudien mit hoher Wahrscheinlichkeit mehr als einmal in die Synthese eingehen. Und zwar deswegen, weil die unterschiedlichen Meta-Analysen zu einem Einflussfaktor ja prinzipiell auf sich überschneidende Auswahlen von Primärstudien zurückgreifen. Die quantitative Synthese ist folglich ein sehr ungenaues und fehleranfälliges Verfahren. Auch aus diesem Grund ist die Interpretation der mittleren Effektstärken zu den jeweiligen Einflussfaktoren problematisch. Für sich gesehen sagen sie so gut wie nichts aus. Eine sinnvolle Interpretation ist nur möglich, wenn man die Heterogenität der Studieneffekte berücksichtigt und Moderatorvariablen zur Einschränkung dieser Heterogenität heranzieht. Und dazu muss man dann eben doch die einzelnen Meta-Analysen und in manchen Fällen sogar die einzelnen Primärstudien lesen. Ein Beispiel zur Veranschaulichung: Die mittlere Effektstärke für Hausaufgaben in Visible Learning liegt bei 0,29. Alleine aus dieser Effektstärke könnte man nun schließen, dass Hausaufgaben ziemlich wirkungslos sind. Aber schauen wir etwas genauer. Der Wert ist das Ergebnis der Synthese von 5 Meta-Analysen. Und diese wiederum schließen 161 Primärstudien ein. In jeder der 5 Meta-Analysen liegt für die Gesamteffektstärke der Wirkung von Hausaufgaben ein signifikantes Maß an Heterogenität vor. Die einzelnen Ergebnisse der Primärstudien zu unterschiedlichen Kontexten unterscheiden sich in erheblichem Maße voneinander. Beispielsweise sind Hausaufgaben wesentlich wirkungsvoller bei älteren als bei jüngeren Schülerinnen und Schülern. Es gibt Unterschiede zwischen Fächern und es spielt eine Rolle, ob man als Kriterium normale Prüfungen oder standardisierte Tests verwendet. Es zeigt sich also, dass schon für die einzelnen Meta-Analysen die Interpretation einer Gesamteffektstärke nicht sinnvoll ist und anhand von Moderatorvariablen differenziert werden muss. Fasst man diese Gesamteffektstärken nochmal zusammen, wird eine sinnvolle Interpretation noch schwieriger. Mit anderen Worten, liest man Hettys über 5-seitige differenzierte Ausführung zu Hausaufgaben, so hat man einen guten Überblick über den Forschungsstand von 2009. Schaut man nur auf die mittlere Effektstärke oder das Barometer, weiß man eigentlich gar nichts und zieht wahrscheinlich völlig falsche Schlüsse. Mehr zu Hausaufgaben erfahren Sie übrigens in Folge 11. Die Gesamteffektstärken sind keine besonders aussagekräftigen Werte. Noch weniger sinnvoll ist es, sie zu ranken. Ohne hier ins Detail gehen zu können, der Vergleich der Effektstärken unterschiedlicher Einflussfaktoren untereinander ist nicht aussagekräftig. Hierfür müsste jeder Einflussfaktor isoliert mit der Standardbedingung, das heißt mit dem Nichtvorliegen genau dieses Einflussfaktors, verglichen werden. Um zum Beispiel den Effekt von zwei verschiedenen Unterrichtssettings vergleichen zu können, müssten diese jeweils mit einer identischen Form von Standardunterricht und das außerdem über den identischen Zeitraum und auch sonst zumindest ähnlichen Bedingungen verglichen werden. Und dies ist eben nicht der Fall. Eine Effektstärke für eine zweiwöchige Maßnahme in einer Grundschulklasse ist nicht sinnvoll zu vergleichen mit einer Effektstärke für eine einjährige Maßnahme in einem Kurs am College. Der wesentliche und wegweisende Teil der Hattie-Studie ist das qualitative Review, über das kaum gesprochen wird. Der problematische Teil ist die quantitative Ermittlung von Effektstärken, die den Diskurs bestimmt.
Was sind die zentralen Ergebnisse?
Dieser Abschnitt wird etwas anders aussehen als in anderen Folgen. Denn wenn Sie wissen möchten, was in Visible Learning drinsteht, dann müssen Sie Visible Learning lesen. Das kann ich Ihnen leider nicht abnehmen. Visible Learning ist bereits eine Zusammenfassung und lässt sich nicht weiter zusammenfassen. Vor allem nicht in unter 20 Minuten. Aus diesem Grund werde ich in dieser Folge etwas anders vorgehen als sonst. Ich werde mich nicht darauf konzentrieren, was die zentralen Ergebnisse sind, sondern stattdessen, was nicht die zentralen Ergebnisse sind, aber von vielen eben dafür gehalten werden. Sicherlich haben Sie, wenn es um die Hattie-Studie geht, selbst einige zentrale Ergebnisse im Kopf, die seit Erscheinen immer wieder als sogenannte Kernbotschaften perpetuiert wurden. Über die Kernbotschaft auf die Lehrerpersönlichkeit kommt es an, habe ich bereits in Folge 8 gesprochen. Aber wie sieht es aus mit der etwas entschärften Variante, auf die Lehrerin oder den Lehrer kommt es an? John Hattie schreibt dazu auf Seite 108, ich zitiere und übersetze, das aktuelle Mantra, auf die Lehrerinnen und Lehrer kommt es an, ist irreführend. Zitat Ende. Wie kann eine riesige Anzahl von Menschen etwas für die Kernbotschaft einer Forschungsarbeit halten, was der Autor selbst im Text als irreführend bezeichnet? Nächste vermeintliche Kernbotschaft. Hattie rehabilitiert traditionelle Unterrichtsformen, speziell den Frontalunterricht und die dozierende Lehrkraft, was aus einer recht hohen Effektstärke des Einflussfaktors der sogenannten direkten Instruktion geschlossen wird. Und schauen wir mal, was drinsteht. Zitat Seite 45. Die Prinzipien der direkten Instruktion sollten nicht mit Dozieren oder traditionellem Frontalunterricht verwechselt werden. Seite 25. Erfolgreiche Lehrpersonen sind Agenten der Veränderung und Regisseure des Lernens. Dies bedeutet nicht, dass sie belehrend sind, 80% oder mehr der Zeit des Tages sprechen und anstreben, den Lehrplan durchzupeitschen, komme was wolle. Ende der Zitate. Wie sieht es mit Kernbotschaften aus, die prominente Pädagogen in Visible Learning gefunden haben? Hilbert Meyer postuliert, dass Hattie bestätige, was er immer gesagt habe. Mischwald im Sinne von Methodenvielfalt im Unterricht ist besser als Monokultur. Hattie, Seite 244 bis 245, Zitat: Die Botschaften dieses Buches bestätigen keine bestimmten Methoden. Es sind nicht Methoden oder Abläufe von Methoden, die den Unterschied machen. Ende der Zitate. Man könnte diese Gegenüberstellung von vermeintlichen Kernbotschaften und tatsächlichen Aussagen noch einige Zeit fortsetzen. Was Sie in Visible Learning finden, sind differenzierte Ausführungen zur jeweiligen Wirkung von 138 Faktoren auf schulische Leistungen. Was Sie nicht finden, sind simple Kernbotschaften. John Hattie selbst zieht am Ende des Buches eine Art Resümee und formuliert den Satz Know thy impact, kenne deine Wirkung. Dieser Satz ist eine Aufforderung, die Wirkung des eigenen Handelns genau und kritisch zu prüfen. Er ist das blanke Gegenteil davon, nach Bestätigung der eigenen Vorannahmen zu suchen.
Was bedeuten die Ergebnisse für Schule und Unterricht?
John Hattie hat auch in Deutschland den Wandel von einer Eminenzbasierung zu einer Evidenzbasierung im Bildungsbereich mit eingeläutet. Alleine aus diesem Grund kann die Bedeutung von Visible Learning gar nicht hoch genug eingestuft werden. Wozu die Ergebnisse nicht dienen sollten, ist das zu bestätigen, was man sowieso für wahr und richtig hält. Aber offensichtlich ist die Gefahr groß, die Ergebnisse genau so zu nutzen. Man nennt den psychologischen Effekt hinter diesem Phänomen übrigens Confirmation Bias oder Bestätigungsfehler. Menschen tendieren dazu, Informationen so zu selektieren und zu interpretieren, dass diese die eigenen Erwartungen bestätigen. Ein Confirmation Bias verhindert, dass wir unsere subjektiven Alltagstheorien hinterfragen und falsche Annahmen über Bord werfen. Es führt sozusagen zum Schwimmen im eigenen pädagogischen Saft. Und diese Anmerkung sei mir erlaubt. Am meisten müssen Sie bei vermeintlichen Hattie-Expertinnen und Experten aufpassen, die immer dann mit kleinen Ds um sich werfen, wenn diese ihre Argumentation stützen und immer dann, wenn dies nicht der Fall ist, darauf verweisen, dass aufgrund von persönlicher Erfahrung oder Plausibilität die empirische Forschungslage relativiert werden muss. Wenn Sie mögen, können Sie nach diesen in den sozialen Medien Ausschau halten.
Gibt es zu dem Thema noch mehr Forschung?
Ich möchte Sie noch auf zwei Texte hinweisen, die beide in der Folgenbeschreibung verlinkt sind. Wenn Sie sich für die methodische Kritik am quantitativen Teil von Visible Learning interessieren, möchte ich Ihnen einen Text von Christoph Wecker, Freides Vogel und Andreas Hetmanek ans Herz legen. Dieser enthält eine ausführliche Diskussion der Methode der Synthese von Meta-Analysen. In diesem Zusammenhang darf ich auch auf einen Artikel von mir selbst hinweisen, in dem ein Bedingungsfaktor aus Visible Learning, nämlich Feedback, herausgegriffen wurde und auf der gleichen Datenbasis, die dazu in Visible Learning genutzt wurde, eine in Anführungsstrichen echte Meta-Analyse gerechnet wurde. Auch um dieses Vorgehen der Synthese gegenüberzustellen. Es zeigte sich, dass die Ergebnisse von Synthese und Meta-Analyse deutlich voneinander abweichen. Co-Autor dieses Artikels war übrigens John Hattie. Obwohl der Text das Vorgehen der quantitativen Synthese aus Visible Learning kritisiert, hat er nicht gesagt, was will irgendein Schulpsychologe aus Deutschland, sondern er hat gesagt, interessant. Lass uns nochmal draufschauen. Gewissermaßen genau das Gegenteil von Confirmation Bias. In diesem Sinne, Visible Learning ist eine bis heute einzigartige Forschungssynthese und die Reduktion auf ein paar relativ aussagelose Barometer wird ihr in keiner Weise gerecht. Wer das Buch nicht zur Bestätigung eigener Annahmen im Sinne eines Rorschach-Tests verwendet, sondern als kompetente und kluge Zusammenfassung des Forschungsstandes zur Lernwirksamkeit, wird in hohem Maße von der Lektüre profitieren. Als Meilenstein der empirischen Bildungsforschung sollte jede Lehrerin und jeder Lehrer die Hattie-Studie kennen. Wer sie aber nicht kennt, sollte sie auch nicht zitieren.
Vielen Dank für Ihr Interesse an diesem Podcast. Fanden Sie die Forschungsergebnisse hilfreich? Haben Sie Fragen, Anmerkungen oder Einwände? Dann diskutieren Sie mit auf Twitter unter dem Hashtag PFK-Podcast. Bis zum nächsten Mal bei Psychologie fürs Klassenzimmer.